Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Sorry, ich muss ganz kurz noch meine Uhr einstellen, damit ich euch nicht zu lange hier. Ja, ich freue mich total, dass ich heute Morgen schon wieder hier stehen darf. Sorry, eigentlich war ich ja letzte Woche schon dran und aufgrund einer kleinen, auch noch ein Fehler von mir. Ich habe mich vertan, eigentlich wäre ein externer Prediger gekommen diese Woche, dachte ich. Aber er kommt ja schon 2 Wochen, von daher müsste er jetzt heute Morgen nochmal mit mir Vorlieb nehmen. Ja, sorry dafür, aber so ist es halt. Ja, und ich dachte, ich nutze einfach die Zeit oder ich nutze diese Gelegenheit und knüpfe vielleicht nochmal an das letzte Woche, an mein Thema von letzter Woche nochmal an. Ich dürfte die Präsentation auch schon mal starten. Und ich möchte aber trotzdem zu Anfang einfach noch beten. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass deine Worte uns einfach überführen wollen, Herr. Dass deine Worte unser Herz berühren wollen, Herr. Und so möchte ich dich bitten, dass du einfach diese Gelegenheit nutzt, uns heute Morgen die Augen über uns selbst zu öffnen und uns auch zu ermutigen, uns deine Liebe näher zu bringen, Herr. Hab Dank, dass du mit uns bist, Herr. Amen. Ja, ich habe das Thema heute einen Ozean aus Liebe genannt und ich glaube, dass es eine gute Botschaft ist, aber die Botschaft versteckt sich heute ein kleines bisschen, genauso wie sich hier mein Sixpack versteckt, ja, unter einem kleinen Fettpölsterchen. Genauso versteckt sich manchmal eine unglaublich ermutigende Botschaft unter ein paar strengeren Worten und deshalb oder hinter einer Geschichte, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so ermutigend wirkt. Ich möchte euch heute Morgen hineinnehmen in eine ziemlich dramatische Situation. Vor 2000 Jahren circa, genau kann ich es euch nicht sagen, in Jerusalem. Die Stadt ist gerade erst am Erwachen aus dem Schlaf. Die Sonne geht gerade auf. Es ist noch relativ kühl und so die ersten Händler auf der Straße nutzen diese Kühle des Morgens aus, um quasi schon mal ihre Waren anzupreisen. Und ja, die ersten Menschen sind auch schon auf dem Weg zum Tempel, um dort zu beten, um Gott zu begegnen. Und auf einmal wird so diese Ruhe, diese Stille dieses Morgens unterbrochen durch Geschrei. Auf einmal entsteht ein Tumult. Und am Anfang ist ja noch relativ klein, aber ihr könnt euch vorstellen, damals gab es keinen Fernsehen. Das heißt, die Leute waren gierig auf jede Abwechslung in ihrem Alltag. Und sofort strömen die natürlich los und gucken, was ist denn da so los? Ja, und deshalb wird diese kleine Gruppe von Menschen, die am Anfang diesen Tumult ausgelöst hat, wird schnell größer. Und es sammelt sich eine fast schon Volksmasse, die quasi sich um eine kleine Schar von Pharisäern sammelt. Und diese Pharisäer begleiten eine Frau in ihrer Mitte. Und was sind Pharisäer? Pharisäer, das sind damals so ein bisschen die religiöse Elite gewesen, ja, sowas wie die Priesterschaft. Ja. Das waren die Menschen, die besonders angesehen waren im Volk, weil sie eben die religiösen Führer waren und zumindest nach außen hin eine sehr beeindruckende weiße Weste hatten. Und diese Männer, so ein bisschen Vorbilder im Volk, die eskortieren eine wahrscheinlich junge Frau in ihrer Mitte, aber relativ unsanft. Und so die Leute drumherum fragen natürlich, was ist denn da passiert? Ja, das ist doch, keine Ahnung, Maria, wie auch immer. Was hat die denn getan? Warum wird die denn von den Pharisäern geschubst und gestoßen Richtung Tempel? Und dann kommt die schockierende Antwort von jemand, der von Anfang an dabei stand. Ja, die hat Ehebruch begangen und sie ist dabei auch noch erwischt worden. Ja. manchmal ist die Sünde ja gar nicht so schlimm, solange man nicht erwischt wird, denkt man. Aber sie wurde jetzt auch noch erwischt. Und das Problem, damals war Ehebruch was wirklich Dramatisches. Also auch vor dem Gesetz was etwas Dramatisches. Auf Ehebruch, wer dabei ertappt wurde, im ersten Buch Mose, können wir das nachlesen, da standen sehr strenge Strafen, ja, und zwar die Todesstrafe. Kann man sich tatsächlich, ja, so aus heutiger Sicht, wirkt es sehr hart, ja, aber es ist tatsächlich so. Und so war klar, okay, diese Frau, sie wurde erwischt und sie wird jetzt zum Tempel eskortiert und wird dort gesteinigt werden. Natürlich mega dramatisch und das Volk läuft quasi, die Schaulustigen, die gibt es ja heute auch, die heute haben sie ein Handy meistens noch dabei und streamen direkt in YouTube hoch, ja, ganz besonders nett natürlich. Klar, an dem Leid anderer Menschen da, warum auch immer, erfreut sich die Menschheit, keine Ahnung, warum das so ist, aber es ist so. Und damals war das genauso. Die Pharisäer führen diese Frau in den Tempel und auf dem Weg dorthin ergibt sich eine wunderbare Gelegenheit, zumindest denken die Pharisäer das, nämlich im Tempel ist einer, den sie auch nicht leiden können und das ist Jesus. Und diesen, ja, Jesus, dem sind sie schon ein paar Mal auf den Leim gegangen, er ist tatsächlich auch sehr wortgewandt gewesen und sie denken sich, wunderbar, gut, dass der gerade da ist. Jetzt haben wir mit dieser Frau eine perfekte Gelegenheit. Und in diese Geschichte nehme ich euch jetzt mit hinein. Ich lese euch einfach mal vor, was dann passierte. Jesus ging zum Ölberg zurück, doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit den Fingern in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machte sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst, schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Ja, als ich so diese Geschichte gelesen habe, und ist mir wieder neu aufgefallen, wie witzig eigentlich die Reaktion von Jesus ist. Ja? Da kommt dieser Mob mehr oder weniger. Ja? Er weiß natürlich genau, von wegen, dass sie ihn aufs Glatteis führen wollen. Wahrscheinlich haben sich die Pharisäer gedacht, naja, dieser Jesus, der ist ja ein Freund der Sünder. Ja? Er ist einer, der immer von Barmherzigkeit spricht und er lebt es ja irgendwo auch, indem er sich mit Sündern umgibt und mit ihnen sogar isst. Und ihm ist die Anerkennung so der normalen religiösen Elite scheinbar völlig egal. Aber, sie haben sich gedacht, gleichzeitig predigt er ja auch die Umkehr zu Gott. Und gleichzeitig predigt er auch von Gerechtigkeit. Und sie haben sich gedacht, naja, den führen wir jetzt mal aufs Glatteis. Also so eine Art Zwickmühle stellen wir ihm. Wir stellen ihn vor die Wahl, eben diese Frau quasi vor den Augen der anderen zu steinigen, ja, denn das ist das, was das Gesetz eigentlich verlangt. Und gleichzeitig wissen sie aber auch, sie vermuten es zumindest, dass Jesus das nicht kann, ja, dass er seine Barmherzigkeit mehr oder weniger überwiegt und sie könnten ihn dann überführen, dass er quasi das Gesetz Mose nicht mehr oder weniger richtig auslegt oder sie hätten ihn überführen können dessen, dass quasi das Gesetz, dass er sich nicht, selbst nicht dran hält, mehr oder weniger. Oder auf der anderen Seite hätte er quasi gezeigt, okay, ich habe die gleiche Lehre wie die Pharisäer auch. Und darauf haben sie gehofft. Und Jesu Reaktion finde ich deshalb so witzig, weil die stehen da um ihn herum, ja, und dann antwortet er einfach gar nicht, sondern er bückt sich so vornüber und fängt an, in den Staub zu schreiben. Wir wissen noch nicht mal, was er in diesen Staub geschrieben hat, ja, gibt es da verschiedene Theorien, aber es steht nicht drin. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie die Pharisäer um ihn rumstanden und sich ein nach dem anderen total betreten angeguckt haben und gewartet haben auf eine Reaktion eigentlich, und es kam aber keine. Und natürlich haben sie gedacht, okay, damit lassen wir uns jetzt natürlich nicht abspeisen. Ja? Sie haben dann angefangen, ihn zu drängen, nachzufragen, ja, was ist denn jetzt? Wie sieht deine Reaktion aus? Und Jesus reagiert dann tatsächlich, aber er reagiert wieder anders, als sich die Pharisäer das so vorgestellt haben. Er spielt ihnen eigentlich ganz geschickt den Ball zurück und er hält ihnen damit einen Spiegel vor. Geradezu seelsorgerlich eigentlich, ja, sagt er, also er beschuldigt sie nicht, sondern er stellt ihnen einfach nur eine Frage. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Also er spielt ihnen quasi den Ball zurück, jetzt sind sie wieder am Ball und sie müssen jetzt entscheiden, wofür stehen sie, für Barmherzigkeit oder für Gericht. Und vor allem gibt er ihnen einen Spiegel, mit dem sie quasi ihr eigenes Gesicht sehen. Da kommen wir gleich noch näher drauf. Ich möchte in dieser Geschichte versteckt sind zwei grundverschiedene Personengruppen eigentlich. Und ich möchte mir die mit euch heute ein bisschen näher anschauen. Und noch eine dritte, die möchte ich später noch dazu nehmen. Zur Frau. Sie ist ja eindeutig eine der, sagen wir mal, Hauptpersonen in dieser Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir wissen nicht sonderlich viel über sie. Ich weiß natürlich nicht, ob sie Maria hieß oder was auch immer, ist auch egal. Ja. Wichtig ist in dieser Geschichte, sie wurde tatsächlich ertappt bei einem schweren Vergehen, muss man so sagen. Ja, sie wurde ertappt beim Ehebruch, und wir lesen, wenn wir das Alte Testament lesen, dann lesen wir auch, dass Gott die Ehe ganz besonders heilig ist. Die Ehe ist etwas, die stellt Gott unter einen besonderen Schutz. Die Verbindung aus einem Mann und einer Frau stellt er unter einen ganz besonderen Segen, und er schützt sie, indem er, sag mal, gewisse Gesetze auch erlässt, die diese Ehe quasi vor der Zerstörung bewahren. Und von daher ist diese Frau tatsächlich, sagen wir mal, lebt nicht so, wie Gott es sich ursprünglich mal vorgeht, ja, oder wie sich Gott sich das vorgestellt hat. Und sie hat etwas getan, was zumindest nach dem damaligen Gesetz sie trennt von Gott in gewisser Weise. Und warum ist es so wichtig? Ich glaube, eins ist zum Beispiel, ist unter anderem, dass Gott die Ehe als Bild sieht, als Bild zwischen der Verbindung zwischen dem Mensch und ihm selbst. Er beschreibt die Ehe ganz häufig quasi so, als dass die Menschen die Braut sind und er quasi der Bräutigam, ja, wie in einer Ehe. Und weil er treu ist bis zum geht nicht mehr, weil er treu ist, unbedingt treu ist, glaube ich, dass ihm auch dieses Bild der Ehe so wichtig ist. Von daher können wir festhalten, diese Frau, sie wurde da angeklagt, und tatsächlich wurde sie in gewisser Weise auch zu Recht angeklagt. Sie hat ihren Mann, keine Ahnung, ob das eine schlechte Ehe war, eine gute Ehe, das möchte ich überhaupt nicht beurteilen, ja, aber sie hat ihren Mann quasi hintergangen und hat ihn natürlich auch verletzt. Und es führt mich zu so einem kleinen Nebengedanken: Warum hat Gott denn die Gebote oder diese Gesetze gegeben eigentlich? Ja? Manche sagen ja manchmal, dieses Christentum, das ist so gängeln, das ist so einengend, diese Gesetze nehmen mir irgendwo die Freiheit. Und ich möchte euch heute Morgen mit einem Bild, ach ja, sorry, das habe ich vergessen, genau, ich habe euch ein Bild von der Frau mitgebracht. Wir können gleich zum nächsten Bild übergehen. ein Wegweiser, ja. Ein Wegweiser ist für mich ein Bild dessen, wofür Gott eigentlich seine Gebote gegeben hat. Er hat dem Volk Israel eine genaue Liste gegeben, dessen, was sie tun sollen in der Gemeinschaft und dessen, was sie nicht tun sollen. Und ein Wegweiser, der ist für mich etwas, das zeigt die richtige Richtung an, das zeigt den richtigen Weg an. Und genauso glaube ich, dass Gott die Gebote gegeben hat, weil er weiß, dass so eine Gemeinschaft sehr fragil ist. Also eine Gemeinschaft braucht Regeln, damit nicht der Stärkste das Sagen hat, dass nicht der quasi dominieren kann, der eben der Stärkste ist und der das Recht dann quasi für sich in Anspruch nimmt, einfach nur, weil er einen dickeren Bizeps hat als die anderen, ja. Gott ist jeder einzelne Mensch sehr, sehr wichtig. Und er möchte nicht, dass irgendjemand unter die Räder kommt. Und deshalb gibt er den Menschen einen Regelsatz, einen Leitfaden mit an die Hand, um ihnen zu zeigen, so habe ich mir das vorgestellt. Wenn ihr euch daran haltet, dann wird niemand verletzt. Ja? Das Problem ist, die Menschen denken ja leider häufig zuerst an sich selbst, ja? Und daran, dass es ihnen selbst gut geht. Ja? Aber Gott sagt, ich denke an alle, ich denke auch an deinen Nachbar. Und deshalb gebe ich dir gewisse Regeln an die Hand, damit du so handelst, dass auch dein Nachbar gut leben kann. Und von daher ist es eigentlich was sehr Pragmatisches, mit dem Hintergrund einfach, dass Gott jeden einzelnen Menschen vor Verletzung, vor Ausbeutung und vor Unterdrückung schützen möchte. Aber kommen wir nochmal zurück zu der Frau, beziehungsweise zur Frau kommen wir später nochmal. Lasst uns nochmal die zweite Gruppe anschauen. Das sind die religiösen Führer, ja? Die beanspruchen, das Gesetz auf ihrer Seite zu haben. Und sie sehen sich selbst als, sagen wir mal, von Gott Beauftragte, als lupenreine Juden, die sehr genau das Gesetz kennen. Manche kannten das Gesetz auch auswendig. Und vor dem Volk galten sie als die Autorität. Und so haben sie sich selber auch ganz gern gesehen. Ja? Sie haben sich selber als gerecht vor Gott empfunden, ja? Weil sie es eben versucht haben, sich an diese ganzen Gebote und Gesetze zu halten. Und was macht Jesus? Ich habe es schon mal erwähnt, er hält ihnen mit dieser Frage, wer von euch ohne Sünde dasteht, hält er ihnen einen Spiegel vor. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem kleinen Äffchen, was so einen Spiegel in der Hand hält. Und was ist ein Spiegel? Ein Spiegel ist etwas, darin kann ich mich selber sehen. Wenn ich morgens zum Beispiel aufwache und ich gucke in diesen Spiegel und ich bin schockiert, wie zertreten man eigentlich aussehen kann. Ja? Man stylt sich dann und man geht in den Tag hinein. Und wenn man dann keinen Spiegel mehr hat, bekommt man auch überhaupt nicht mit, wie man eigentlich in Wirklichkeit ausschaut. Und genau so ging es diesen Pharisäern. Sie haben ganz am Anfang sich irgendwo im Spiegel gesehen und sie haben das irgendwo als gut empfunden. Sie sind dann losgezogen und haben sich nicht mehr im Spiegel gesehen und haben quasi sich da ein bisschen selbst aus den Augen verloren. Und deshalb hält ihnen Gott zum übertragenen Sinn diesen Spiegel vor. Vielleicht haben sie sich in dieser Situation erinnert an einen Vers, den Jesus zu einer ähnlichen Zeit wahrscheinlich gesagt hat. Da heißt es in Matthäus, da sagt Jesus, spricht er über das Gesetz und er sagt er, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Diese Definition hat Jesus, wenn er von der Ehe spricht. Und vielleicht ist den Pharisäern genau dieser Satz eingefallen. Gott oder Jesus hat tatsächlich das Gesetz nicht aufgehoben. Er hat an anderer Stelle ganz bewusst gesagt, nicht ein Strich von diesem guten Leitfaden, den Gott gegeben hat, habe ich aufgehoben oder werde ich aufheben. Aber ihr Pharisäer, ihr habt völlig aus dem Blick verloren, warum ich dieses Gesetz gegeben habe. Ich habe dieses Gesetz nicht gegeben, um die Leute zu verurteilen, sondern ich habe es gegeben, damit kein einzelner Mensch verletzt wird. Und ich habe deshalb quasi dieses Gesetz gegeben, weil ich weiß, dass ihr selber eben nicht gut seid und eben nicht die Rechte der anderen im Blick habt oder die Verletzungen der anderen. Und deshalb hat Jesus ihnen in dieser Stelle in der Bergpredigt nochmal klar gemacht, ja, worum es denn eigentlich geht. Es geht darum, dass Gott vollkommen gut ist. Ja? Und deshalb ist sein Anspruch auch Vollkommenheit sozusagen, vollkommene Reinheit sozusagen. Und ich glaube, den Pharisäern damals ist dann bewusst geworden, genauso wie mir bewusst wird heute Morgen, dass diese Definition von Ehe, die ist so hoch angehängt, ja? Die steht das ist so ein Maßstab. Und das ist jetzt nur der Maßstab, den er an die Ehe anlegt. Ihr könnt euch vorstellen, was der Maßstab ist, der an die anderen Gebote eigentlich angelegt wird. Und den Pharisäern damals, genauso wie mir, wird klar, da kann ich überhaupt nicht bestehen. Da kann ich nicht mehr mithalten. Ja? Da, wenn das der Maßstab ist, dann kann ich mich nicht vorne hinstellen und irgendjemand anderes verurteilen, weil ich bin kein Deut anders, glaube ich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott zu den Menschen, die sich selbst für gut halten, an der Stelle und die das Gefühl haben, sie würden irgendwo über dieser Ehebrecherin stehen, sie würden irgendwo über den anderen Sündern stehen, denen hält er einen Spiegel vor und er will und sagt ihnen damit: Leute, ihr sitzt alle im selben Boot. Und genauso wie die Ehebrecherin seid ihr genauso weit weg von Gott. Ihr seht es vielleicht nicht, ja, weil ihr vielleicht nach außen hin euch ganz gut präsentieren könnt, ja, aber ihr seid genauso weit weg von Gott. Ihr sitzt im selben Boot mit ihr. Und was macht die Ehebrecherin? Sie ist die Einzige, die tatsächlich stehen bleibt. Alle anderen schleichen sich so langsam weg, weil sie sich von sich selbst überführt werden. Die Ehebrecherin aber bleibt stehen, obwohl sie eigentlich den größten Anreiz hätte, diese Gruppe schnell zu verlassen, ja, solange keiner mehr hinschaut. Sie hätte auch einfach abhauen können und sagen können: Gut, ich bin nochmal Schwein gehabt, ich bin nochmal davongekommen. Lieber es nicht herausfordern, lieber quasi hier Fersengeld zahlen und verschwinden. Aber das tut sie nicht. Sie bleibt bei Jesus stehen und der guckt ja noch nicht mal her, das heißt, er sieht sie noch nicht mal. Sie bleibt stehen, bis alle anderen Menschen weg sind. Und dann fragt Jesus: Du bist ja noch da? Und ich glaube tatsächlich, dass sie etwas erkannt hat, nämlich, dass dieses Wegrennen, dass es überhaupt nichts bringt, denn dieser Jesus, der ist tatsächlich Gott. Wenn sie jetzt flüchtet, er hat alles gesehen, er weiß sowieso alles. Es bringt überhaupt nichts, irgendwo sich zu flüchten oder zu verstecken. Es gibt noch eine dritte Gruppe, die würde vielleicht anfangen, das Verhalten der Frau irgendwo herunterzuspielen. Die würde sagen: Ach, ist doch nicht so schlimm, kann jedem mal passieren, ist jeder ja nicht gut und sowas. Gottes Gebote sind entweder überholt oder sie sind sowieso falsch oder was auch immer was. Ja. So eine dritte Gruppe, die neigt ja vor allem heute dazu, alles Moralische irgendwo zu sagen: Naja, Jesus sieht es doch an der Stelle genauso, das ist doch alles nicht so dramatisch. Aber Jesus sagt ganz klar am Schluss: Geh fort und sündige hinfort nicht mehr. Und ich bin mir relativ sicher, dass diese Frau sich eben nicht dieses, was sie getan hat, irgendwo herunterspielt. Und als kleines Symbol möchte ich, Tabea, kannst du mal ganz kurz anfangen, hier drei Stühle aufstellen und nochmal an diese drei Gruppen irgendwo erinnern. Ja? Drei, vielleicht können wir das so schräg mit Blick aufs Kreuz aufbauen. Auf diesen drei Stühlen möchte ich einfach mal nochmal symbolisch diese drei Personengruppen aufstellen, sozusagen, ja, die alle irgendwo nebeneinander sitzen und trotzdem eine ganz unterschiedliche, sagen wir mal, Perspektive haben. Ja. Wir haben ganz links, da haben wir die Frau, die sich bewusst wird: Ja, ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Ja. Ich habe gesündigt, ich bin getrennt von Gott und ich bleibe vor ihm stehen, weil ich glaube, dass es keinen Ausweg gibt. Ich stehe irgendwann vor diesem Gott. Die zweite Gruppe, der Pharisäer, sagt: Oh Gott, jetzt muss ich da neben dieser furchtbaren Frau sitzen. Ja, ich bin doch eigentlich viel besser. Ich müsste doch eigentlich wo ganz anderes sitzen. Ich müsste irgendwo erhöht sitzen. Auf jeden Fall aber nicht neben dieser Frau. Und die dritte Gruppe sagt: Ach, stellt euch doch nicht so an. Wir sind doch alle irgendwo dreckig. Ist doch egal, ist doch nicht so schlimm, was wir tun, oder? Und all diese drei sind definitiv nicht hier. Ich nehme mal das Symbol als Bild für Gott. Ja. Die sind alle drei nicht bei Gott, die sind alle drei getrennt von Gott. Aus völlig unterschiedlichen Gesichtspunkten, wie sie sich selber sehen, aber sie sind alle drei getrennt von Gott. Und mir ist es dann so aufgefallen: Gott tut schlechtes Verhalten niemals gutheißen. Gott hasst die Sünde. Warum hasst Gott die Sünde? Weil sie seine geliebten Kinder verletzt. Manchmal verletzt meine Sünde jemand anderes. Manchmal verletzt meine Sünde auch nur mich selbst. Oder sie verletzt meine Beziehung zu Gott. Und das Schlimme ist, dass die Sünde manchmal, können wir mal zum nächsten Bild springen, die sieht auf den ersten Blick total attraktiv aus. Ich habe dieses blöde Beispiel mit Essen genommen. Aber euch wird vielleicht klar, die Sünde kommt total verführerisch im ersten Moment. Ja? Und ich denke, wow, ach, dieses blöde, überholte Gebot, diese blöde Ansicht von Gott, das ist doch Quatsch, das sieht so lecker aus, ich gönne mir das. Ja? Aber das schlimme Erwachen kommt relativ schnell danach. Ja? Erstmal versteckt vielleicht, aber es kommt irgendwann die Erkenntnis, das, was ich zu viel zu mir genommen habe, war doch nicht gut für mich. Und deshalb, weil Gott das vorab weiß, hasst er die Sünde. Und wir können das nächste Bild mal auflegen. Gott hasst die Sünde, ja, und er hasst es, wenn wir andere Menschen verletzen oder uns selbst verletzen. Aber wir können an diesem Bild mit der Frau sehen, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und das ist unglaublich wichtig, ja, weil dieses Bild, was ich euch da mitgebracht habe von diesem Ozean, das ist tatsächlich dieser Ozean, nennen wir es mal der Ozean der Liebe, ja, den Gott tatsächlich ist an der Stelle völlig unergründlich. Ja. Diese Frau bleibt vor Jesus stehen, er schickt sie nicht weg, ganz im Gegenteil, er verurteilt sie nicht. Warum nicht? Weil er sie liebt und er verurteilt niemanden, der bei ihm stehen bleibt und tatsächlich bei ihm die Hoffnung sucht, diese Vergebung sucht, nach der er sich sehnt. Ja. Das Einzige, was wir eigentlich tun müssen, ist tatsächlich bei diesem Ozean, bei dieser, wie diese Frau quasi dort stehen zu bleiben, bei Jesus und mich an ihn zu wenden. Und ich muss sagen, ich wäre gern wie diese Frau, ja, nicht weil ich gerne Frau wäre, sondern weil ich ihre Einstellung, ihre Selbsterkenntnis bewundere, ja, weil ich denke, ich möchte auch mit diesen offenen Augen quasi vor Gott stehen, in dem Bewusstsein, ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Ich möchte nicht jemand sein, der sich als etwas ja, Besseres fühlt, der das Gefühl hat, naja, ich lebe doch total gut, denn Gottes Augen, die bis ins Herz hineinreichen, die wissen genau, ich bin kein Deut besser als irgendjemand anderes, weder hier im Raum noch da draußen. Ich bin genauso schuldig auf so vielen Gebieten, genauso verderbt irgendwo wie auf so vielen Gebieten. Und mich beeindruckt an dieser Frau, dass sie einfach stehen bleibt bei Jesus und dass sie tatsächlich daran festhält und daran glaubt, dass Gottes Liebe größer ist als alle Schuld, die irgendwo, die sie auf sich geladen hat. Und mir ist noch ein Bild eingefallen, kommen noch mal zum nächsten Bild. Gott lädt uns ein zu einer Party. Das ist ein Gleichnis, was Jesus auch bespricht, was er erzählt. Und auf dieser Party sind alle eingeladen, aber alle, die kommen, haben total dreckige Kleider an. Und die Security lässt sie nicht herein. Sie sagt, sorry, Leute, so kommt er nicht rein. Nur für geladene VIP-Gäste, die auch aussehen wie solche. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Die einen versuchen schnell irgendwas anderes drüber zu ziehen, ja, und denken, man würde quasi ihre dreckigen Kleider nicht mehr sehen, aber überall kommt es durch. Ja. Die Security lässt sich davon natürlich nicht täuschen und sagt, sorry, ihr seid in eurem Herzen überhaupt nicht sauber. Die zweite Gruppe, die sagt, ach, wenn ich will lieber dreckig sein, dann gehe ich halt nicht zu der Party, ja, dann ich lebe lieber so weiter und halt ist mir völlig wurscht quasi, ob ich da mit dabei bin. Und die dritte Gruppe sagt, ja, shit, okay, ich komme da nicht rein, ich habe dreckige Kleider an, aber ich kenne den Gastgeber, der hat mich eingeladen und er hat gesagt, er hat saubere Kleider für mich. Also geht er nochmal zur Security und lässt sich im Foyer diese sauberen Kleider bringen. Und im nächsten Vers sagt Jesus, direkt im Anschluss an diese Geschichte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Ich glaube, das ist tatsächlich eigentlich fast nochmal die Antwort an diese Frau. Du hast das Richtige getan. Du bist bei dem Einzigen geblieben, der dich tatsächlich reinwäscht. Du bist nicht geflüchtet. Du hast dich diesem Licht ausgesetzt. Und dieses Licht hat vielleicht erstmal deine Schatten irgendwo aufgedeckt. Es tut ja manchmal auch weh zu erkennen, wer ich wirklich bin. Aber dieses Licht bringt auch Licht in deine Dunkelheit hinein. Und ich bin gekommen, um dir dieses Licht zu geben, um dieser ganzen Welt. Ich fand das Bild deshalb irgendwo symbolisch ganz cool. Man sieht es leider ja überhaupt nicht. Es ist eine Weltkarte, umringt von so einer Lichterkette. Ich fand es so ein schönes Bild dafür. Dieses Licht ist nicht nur für diese eine Frau gekommen, sondern dieses Licht möchte dein und mein Dunkel erleuchten. Und deshalb lasst uns heute Morgen demütig sein. Die letzte Folie können wir noch auflegen, einfach nochmal zusammenfassen. Wir sitzen alle im selben Boot. Keiner ist besser als der andere. Ich möchte überhaupt niemanden verurteilen oder anklagen, sondern ich möchte ihn mit den Augen sehen, mit denen Jesus die Menschen sieht, nämlich voller Liebe. Egal, wie vielleicht offensichtlich der andere irgendwas tut, was nicht gut ist. Das heißt nicht, dass ich nicht jemand anderen vielleicht auf was hinweisen darf. Du machst dich da kaputt damit. Das ist sogar unser Auftrag, anderen Menschen auch zu helfen, ihnen zu zeigen, du machst dich da kaputt, du machst andere kaputt. Aber lass uns das in Liebe tun. Ja? Lasst uns das in dem Bewusstsein tun, dass wir nicht besser sind als die anderen, sondern dass wir im gleichen Boot sitzen. Und dann lasst uns dran denken, Gott hasst die Liebe, Gott hasst die Sünde, er hasst natürlich nicht die Liebe, sorry, peinlich. Gott hasst die Sünde, warum? Weil sie Menschen zerstört, sie zerstört dich und sie zerstört auch deinen Nachbarn. Und deshalb hasst Gott diese Sünde. Aber Gott lädt dich zu seiner Feier ein, weil er den Sünder liebt, weil er dich liebt und weil er dich unbedingt dabei haben möchte, möchte er dir auch neue Kleider schenken. Und deshalb nochmal zum Abschluss dieses Bild vom Ozean. Gottes Liebe ist viel größer als alles, was du getan hast, als alles, was dich vielleicht auch niederdrückt. All deine Dunkelheit kann er erhellen, wenn du ihn lässt, wenn du bei ihm stehen bleibst, wenn du ehrlich vor ihm wirst und wenn du dich von ihm quasi freisprechen lässt. Amen. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der bis ins tiefste Herzen unsere Motivation und unsere Gedanken siehst. Du weißt, ja, ich danke dir, dass du nicht abgeschreckt bist von dem, was du siehst, sondern dass du noch nicht mal überrascht bist, weil du es schon vorher wusstest. Ich danke dir, dass du uns immer wieder einen Spiegel vorhältst, dass wir uns nicht besser fühlen müssen als andere, sondern dass wir uns sehen dürfen als diejenigen, die trotzdem geliebt sind, Herr. Bitte schenke uns einfach die Liebe für unsere Mitmenschen, schenke uns die Liebe auch für uns selbst, für unsere Fehler auch, die einzugestehen und schenke uns einfach, dass wir erkennen, wie groß deine Liebe wirklich ist. Bitte öffne uns die Augen des Herzens dafür, wie sehr du uns wirklich liebst, Herr, und lass uns diese Liebe hinaustragen und anderen Menschen davon berichten, Herr. Amen.